Und zwar, es ging ja beim letzten Mal um die parallelen Systeme und da die verschiedenen Möglichkeiten, wie man beispielsweise das Verhalten modellieren kann. Und eine Möglichkeit, die wir ja gesehen haben bei der Verhaltensbeschreibung, dass man entweder hergehen kann und sagen kann, man schaut sich so die Folge der Ereignisse an, die in dem Zusammenhang bei der Ausführung auftreten. Oder man könnte natürlich auch hergehen und beispielsweise diese entsprechenden Zustandsveränderungen sich anschauen, die im Rahmen der Ausführung halt auftreten. Und jetzt schauen wir uns das mal zunächst mit den Ereignissen an und daraus abgeleitet die Aktionsstrukturen. Da ist es so, dass wir natürlich jetzt halt von Seiten des Betriebssystems kennen wir den Begriff des Prozesses, und der Prozess ist ja etwas, was dynamisch die Ausführung von Programmen ja realisiert. Das heißt, es ist eine Instanz von einem Programm, das sie starten. Und jetzt geht es halt darum, wie kann man das Ganze modellieren von der Ausführung her. Und das Interessante ist ja natürlich auch so, wenn man sich das überlegt, so ein Prozess, den könnte ich natürlich auch auf andere technische Vorgänge natürlich übertragen. Wenn ich beispielsweise, hier sind wir bei Maschinenwesen, das heißt, das könnte ich genauso gut auf technische Prozesse im Maschinenwesen übertragen. Oder man könnte das auch übertragen auf betriebliche Vorgänge, die da ablaufen. Das heißt also, man könnte das auch auf Geschäftsprozesse übertragen. Also hier auch Übertragung auf Geschäftsprozesse. Oder technische Prozesse, wie man es von Maschinenwesen her kennt. Und wichtig ist jetzt so, die Abläufe zu modellieren. Und da schauen wir uns jetzt einfach mal so die Definition an, die wir hier haben. Und das kann man natürlich für verteilte, aber auch lokale Abläufe genauso machen. Und jetzt ist so ein Prozess, der besteht also aus drei Elementen, so ein Triple. Das heißt also, ich habe hier einerseits die Menge der Ereignisse, die auftreten, und da kann man sich jetzt halt sowas vorstellen, alle vorstellbaren Ereignisse, also hier vorstellbare Ereignisse, die auftreten können. Dann habe ich ja hier eine Menge von Aktionen. Die Aktionen sind ja genau die, die dann die Ereignisse auslösen. Und dann habe ich hier dieses Alpha, das also hier die Zuordnung zwischen Ereignissen und Aktionen hier macht. Das heißt, ich kann, wenn ich mir das hier anschaue, dieses Alpha, da habe ich ein Ereignis, und dem Ereignis kann ich die entsprechende Aktion zuordnen, die dieses Ereignis ausgelöst hat. Hier habe ich die Ereignismenge, und jetzt ist so, ich habe hier eine partielle Ordnung, und die partielle Ordnung heißt, dass ich nicht jetzt für alle Ereignispaare eine Ordnung habe. Gerade beispielsweise, wenn Sie parallele Ereignisse haben, dann kann ich also hier keine Ordnung definieren. Und in diese Ordnung definiert mir so eine Kausalitätsrelation. Und das heißt also, ich kann hier sagen, dieses Ereignis trat vor dem Ereignis E2 auf. Das heißt, ich habe hier so eine Reihenfolge, so eine entsprechende Kausalität, dass E1 vorher auftreten muss, damit E2 auftreten kann. Und jetzt für diese Relation, die kann ich natürlich definieren und kann sagen, die ist transitiv. Das heißt, wenn E21 vor E2 ist und E2 vor E3 ist, dann ist auch E1 vor E3. Und die ist antisymmetrisch. Also hier, die ist nicht symmetrisch. Und wenn man jetzt hat so einen leeren Prozess anschaut, dann habe ich natürlich keine Ereignisse, sondern dann habe ich entsprechend einfach eine leere Ereignismenge. Und wenn man jetzt mal hier so das Beispiel hier anschaut, so einen Fußgängerübergang, dann habe ich ja vom Ablauf her die Situation, der Knopf wird gedrückt, das ist das Ereignis 1, die Ampel schaltet, Ampel für Autofahrer schaltet auf Gelb, E2, sie schaltet auf Rot, E3, dann ein Auto hält auf Spur 1, dann die Ampel schaltet auf Grün, dann habe ich das Ereignis E6, die Aktion Auto hält auf Spur 2, dann benutzt der Fußgänger den Übergang, das ist E7, dann E8, ein weiteres Fahrzeug hält auf Spur 3, dann schaltet die Ampel auf Rot, unser E9, dann schaltet die Ampel Rot-Gelb, E10, und dann schaltet hier mit E11 die Ampel auf Grün. Und dann fährt Fahrzeug 1 auf Spur 1, Fahrzeug auf Spur 2, Fahrzeug auf Spur 3 los. Und jetzt habe ich hier die Situation mit E15, der Knopf wird wieder gedrückt. Und da sieht man jetzt schon hier, wenn man die beiden hier anschaut, ich habe die gleiche Aktion, also hier die gleiche Aktion mehrfach ausgeführt. Aber mehrere Ereignisse. Das heißt also, ich habe nicht dasselbe Ereignis wieder, sondern ich habe hier entsprechend mehrere Ereignisse. Und jede Ausführung von einer Aktion, auch wenn das dasselbe ist, führt zu einem neuen Ereignis. Und das nicht dasselbe Ereignis. Dann hat man hier noch einen weiteren Punkt, wenn wir uns die Relationen hier anschauen, dann ist natürlich so, E1 ist vor E2, dann E2 ist vor E3, dann E3 vor E4, da gehe ich jetzt nicht durch alle Dinge hier durch, dann aber natürlich auch beispielsweise E11 oder E12, E11 vor E12, wie man das hier hat, nämlich die entsprechende, die Ampel muss zuerst auf Grün schalten, bevor also das Fahrzeug wieder losfahren kann. Wenn man aber jetzt hat die, und da habe ich natürlich eine kausale Abhängigkeit zwischen E11 und E12. Dagegen, wenn Sie die hier anschauen, E12, E13, E14, keine kausale Abhängigkeit. Also hier keine kausale Abhängigkeit. Und in dem Sinne ist es so, dass diese Ereignisse effektiv parallel stattfinden. Und je nachdem, ich kann zwar eine zeitliche, möglicherweise eine zeitliche Unterschied feststellen, in dem Sinne, dass beispielsweise das Auto auf Spur 1 ein Stück schneller anfährt, als wie das Auto auf Spur 2. Aber die beiden Ereignisse hängen nicht kausal miteinander zusammen, sondern ich habe eine kausale Abhängigkeit zu E11, weil damit die Ampel zunächst grün schalten, muss zunächst grün schalten, damit hier das Auto von Spur 1, 2, 3 losfährt. Aber zwischen denen habe ich also keine kausale Abhängigkeit. Und man sieht hier schon, ich habe keine vollständige Ordnung. Also hier keine vollständige Ordnung. Und eine vollständige Ordnung würde bedeuten, dass ich für jedes Paar an Ereignissen habe ich eindeutig ein Davor und Danach. Das heißt, ich kann eindeutig bestimmen, ob ein Ereignis davor oder danach ist. Das kann ich ja hier nicht festlegen. Wenn man das Ganze hier grafisch sich anschaut, mal schauen, das ist hier unten, das ist im Grunde genommen genau dasselbe, was man hier in diesen kausalen Abhängigkeiten reflektiert hat. Das heißt, ich habe hier die Situation mit E1 vor E2 vor E3 und dann habe ich hier mehrere parallele Abläufe und dann habe ich aber hier das E11, das hier E14 beeinflusst, E12 beeinflusst und E13 beeinflusst. Wichtig ist so, das Ganze ist zyklenfrei. Und das liegt natürlich daran, weil nämlich jedes Knopfdrücken führt zu einem neuen Ereignis. Weil wenn man natürlich jetzt sagen würden, das Knopfdrücken würde zum selben Ereignis führen, dann würde das bedeuten, ich würde irgendwann wieder bei dem E1 landen. Weil das war ja unsere erste Aktion, die das Ereignis Knopfdrücken repräsentiert. Aber dadurch, dass ich natürlich hier separate habe, habe ich hier die Situation, dass ich wieder ein neues Ereignis mit E15 habe und dann geht es wieder weiter. Und dann hängt es halt davon ab, wie viele Fahrzeuge auf Spur 1, 2, 3 halt fahren. Und ich habe also hier keine Zyklen drin, weil jede Aktion ein neues Ereignis hier entsprechend auslöst. Die Charakterisierung von den Prozessen passiert nun über diese Ereignisse und für den Prozess, den ich ja hier spezifiziere, mit seiner Ereignismenge, mit der Ordnungsrelation und mit meiner Abbildung Alpha, die dem Ereignis eine entsprechende Aktion halt zuordnet. Und dann habe ich natürlich die Situation, dass beispielsweise Ereignisse beziehungsweise ein Prozess parallel oder nebenläufig ist, bedeutet dann, wenn ich zwei Ereignisse habe, E1 und E2, wobei ich von denen nicht sagen kann, ob sie davor oder danach sind, sondern die passieren einfach nebenläufig oder können parallel stattfinden und parallele Ereignisse sind kausal unabhängig und das heißt natürlich, die könnte ich in beliebiger Reihenfolge ausführen, also die zugehörigen Aktionen, nämlich die sind zeitlich unabhängig und ich könnte entweder das eine vor das andere ausführen oder das andere vor dem einen und im Endeffekt sollte das heißen, ich bekomme hier die entsprechenden selben Ergebnisse raus, wenn ich echt nebenläufige Aktionen habe. Jetzt kann man hier einen Prozess als sequenziell bezeichnen, wenn ich keine parallelen Ereignisse habe in meinem Prozess, sondern hier ist so, dass wirklich für jedes Paar von Ereignissen kann ich genau sagen, ob es davor oder danach ist. Und also hier für beliebige Ereignisse kann ich sagen, E1 ist entweder vor E2 oder ich kann sagen, E2 ist vor E1. Und es gibt für jedes beliebige Paar. Und damit habe ich natürlich eine lineare Ordnung und keine partielle Ordnung mehr. Partiell heißt da, ich habe nicht für alle Ereignisse eine, kann ich ausdrücken, davor oder danach. Und der Prozess ist dann natürlich ein sequenzieller Prozess, nämlich ein sequenzielles Programm. Und das würde heißen, was man ja früher an sich hat, wenn ich ein Single Thread habe und der Single Thread führt im Endeffekt dann die entsprechenden Programmzeilen bzw. Operationen sequenziell der Reihe nach aus. Und sobald Sie halt ein Multithread Umgebung haben, wo Sie also keine Reihenfolge zwischen den Threads definieren, dann bedeutet das, dass Sie natürlich keinen sequentiellen Prozess mehr haben. Und ein Prozess ist endlich, wenn hier meine Ereignismenge endlich ist. Wenn ich beispielsweise so eine CD abspiele, dann ist das ein endlicher Prozess, der da stattfindet. Das Betriebssystem, also BS, ist normalerweise, also hier normalerweise ein unendlicher Prozess. Und weil typischerweise wollen Sie ja hergehen und wollen dann natürlich schauen, dass der halt unendlich lange läuft, also wenn er nicht zwischendrin abstürzt. Aber das eine muss man natürlich sagen, unendliche Prozesse, die können natürlich eine endliche Aufschreibung haben. Also ich kann ja sowas hier haben, nämlich hier ein Main und habe hier ein While True und dann führe ich halt hier entsprechend was aus, was da drin ist. Und dann habe ich hier effektiv eine endliche Aufschreibung. True heißt, die Bedingung ist immer wahr. Das heißt also effektiv, solange ich also hier keinen Sprung raus habe, das heißt, dass ich also hier den Programmcode hier nicht auf andere Weise verlasse, sondern wenn ich den nur normal über mein reguläres Ende von der Bedingung verlassen würde, dann würde das heißen, das würde unendlich lange laufen und ich hätte hier damit einen unendlichen Prozess, der aber eine endliche Aufschreibung hat. Nochmal kurz was zu den kausalen Bedingungen, also hier oder kausalen Abhängigkeiten. Da habe ich ja hier die beiden kann ich sozusagen echte kausale Bedingungen haben. Und zwar, man geht hier davon aus, E ist kausal für das Ereignis D. Beispiel der Geldeinwurf in einem Automaten und dann die Kartenausgabe, die Sie aufgrund mit für das Geld halt bekommen. Dann habe ich natürlich für den Fahrkartenautomat hängen Ereignis E und D kausal miteinander zusammen. Und D ist kausal von E abhängig. Und da habe ich natürlich auch eine zeitliche Beziehung. Nämlich E passiert vor D. Jetzt könnte natürlich sagen, naja, ich schaue mir die zeitlichen Beziehungen an. Ein anderes Ereignis E endet vor D. Das heißt also, ich habe hier zeitlich zwei Ereignisse, E vor D, aber daraus kann ich nicht den Schluss ziehen, dass hier das kausal abhängig ist. Das heißt also hier, das ist nicht notwendigerweise kausal abhängig. In dem einen Fall, die Nachricht muss gesendet werden, bevor sie empfangen wird, dann habe ich natürlich hier eine Kausalität, nämlich das Senden muss vor dem Empfangen stattfinden. Aber ich könnte natürlich, wie man das bei den Autospuren sich angeschaut hat, wo man also sagt, Auto auf Spur 1 fährt an vor dem Auto auf Spur 2, dann habe ich zwar zeitlich eine Reihenfolge, aber die beiden Ereignisse sind kausal nicht voneinander abhängig, sondern die sind komplett unabhängig voneinander. Da wurde vor einiger Zeit so diese Happened-Before-Relation eingeführt für die Kausalität. Das ist genau das von Leslie Lampert. Genau, den habe ich hier hergeschrieben. Und zwar, da gibt es die Situation, dass man aus der Kausalität eine zeitliche Reihenfolge angeben kann. Deshalb kann ich also genau sagen, wenn ich also hier eine Kausalität habe, dann müssen die Ereignisse bzw. die Aktionen zeitlich hintereinander stattfinden. Und das verwendet man gern in verteilten Systemen. Und zwar ist es so, die Situation, wenn Sie natürlich dran denken, Sie haben hier ein Rechnernetz. Und Sie haben hier beispielsweise einen Prozess P1 und Sie haben hier einen Prozess P2 und dann haben Sie hier noch einen Prozess P3. Und jetzt denken Sie mal dran, Sie haben hier die Situation, der verschickt eine Nachricht und die wird hier irgendwo im Netz verteilt. Die geht möglicherweise auch an den hier. Und jetzt kann man sich vorstellen, der versendet anschließend eine Nachricht in, also hier hat man die Nachricht 1, hier das ist eine Nachricht 2. Und jetzt ist so, dass natürlich bei dem Empfänger hier, da kommt hier die Nachricht in der Reihenfolge an, dass man also sagen kann, da kommt zunächst hier 2 an und dann kommt 1 an. Jetzt ist so, wenn Sie natürlich an TCP denken, kein Problem, lokal haben Sie ja Sequenznummern. Und diese Sequenznummern, also diese Nachrichtennummern, von denen, wenn alle nur von P1 verschickt werden, dann haben Sie damit natürlich eine Reihenfolge gegeben. Das Problem haben Sie ja, ich habe ja keine Sequenznummern, die sich über mehrere Rechner und mehrere Prozesse erzeugen oder erstrecken, sondern da habe ich unter Umständen hier Probleme, weil ich hier keine eindeutige Sequenznummer habe. Ich habe eindeutige Sequenznummer für die Nachrichten hier und hier für die Nachrichten hier. Aber nicht derzeit, die sich über beide erstrecken. Und jetzt nimmt man natürlich bei der Happened Before an, bei dieser Relation, dass man hier sagt, okay, diese Nachricht 2, die wurde verschickt, nachdem Nachricht 1 empfangen worden ist. Also kann man vom Zustand ausgehen, dass möglicherweise die Nachricht 2 durch diese Nachricht 1 beeinflusst worden ist. Und diese Beeinflussung wird in dem Zustand hier natürlich wiedergespiegelt. Und jetzt ist so, dass der Prozess P2 hierher geht und sagt, na ja, potenziell ist die Nachricht 2 von 1 beeinflusst worden, also muss ich das Ganze hier umsortieren. Das heißt also hier, die muss vorher verarbeitet werden und die muss als zweites verarbeitet werden. Das heißt also, hier habe ich eine Kausalität zwischen 1 und 2 und die wird abgebildet auf eine zeitliche Reihenfolge, nämlich hier. Und das verwendet man beispielsweise, diese Happened-Before-Relation, wenn ich Prozesse habe, die über mehrere Rechner sich erstrecken, auf mehreren Rechnern laufen, also in verteilten Systemen. Und damit kann ich eine Reihenfolge von Verarbeitung von Operationen halt finden. Und auf diese Weise versucht man natürlich eine Konsistenz zu erreichen. Hier das Ganze ist nur potenziell abhängig. Also hier potenziell abhängig. Weil, um rauszufinden, ob die wirklich abhängig ist, müsste ich ja die Nachricht interpretieren. Da müsste ich ja nachschauen, ob die Operationen, die mit den Nachrichten verbunden sind, ob die wirklich abhängig sind. Das ist aber vom Aufwand her viel zu groß und deshalb geht man natürlich her und sagt und nimmt hier die Nachrichten, die sind mit Ereignissen verbunden und dann schickt man mit den Ereignissen immer einen Zustand mit, nämlich an so eine Art Zustandszähler. Gut, aber so viel, wo man also hier dieses Happened Before dann auch verwendet. Und wenn Sie in die Lehrveranstaltung gehen, beispielsweise von Herrn Jakobsen in verteilte Systeme, dann spielt das natürlich da eine Rolle für die Gruppenkommunikation, wenn also ganze Menge von Prozessen verteilt übers Netz miteinander kommunizieren, um da eine Reihenfolge zu bekommen. Und zwar auf relativ einfache Art und Weise. Gut, das Letzte mit Systembeschränkungen ist so, dass man natürlich sagen kann, ich habe hier parallele Ereignisse, die potenziell parallel sind, aber ich habe hier Systembeschränkungen. Und ein ganz triviales Beispiel ist jetzt hier, ein Auto fährt über den Fußgängerstreifen und ich habe also hier keine Ampel, sondern nur einen Fußgängerstreifen und dann habe ich hier den Fußgänger, der über die Fahrbahn beim Übergang drüber geht. Dann habe ich jetzt hier die Situation, dass natürlich die Sachen parallel stattfinden könnten, vom Prinzip her, weil ich habe ja keine Ampel und keine Schaltung dazwischen. Aber ich habe natürlich hier sozusagen einen wechselseitigen Ausschluss, weil dieser Übergang darf immer nur von einem zu einer Zeit benutzt werden, nämlich entweder vom Fußgänger oder vom Fahrzeug. Und damit habe ich die Situation, die Ereignisse dürfen nicht parallel auftreten, sondern ich habe hier einen wechselseitigen Ausschluss und damit habe ich die Situation, dass man also sagen kann, Reihenfolge notwendig. Also hier Reihenfolge notwendig. Und später im Verlauf von der Vorlesung wird man dann sehen, wie man diese Reihenfolge erreicht. Ein Beispiel sind Monitore, die so einen Ausschluss, dann dieses Synchronized, wie Sie es von Java her kennen, oder eine andere Möglichkeit ist auch mit Semaphore. Das sind so die verschiedenen Möglichkeiten. Gut. Sequenzialisierung. Da ist es so, wenn Sie parallele Abläufe haben in Ihrem System, dann ist es natürlich oft sehr schwierig, den Überblick zu bewahren, was passiert wann, wie. Und deshalb geht man natürlich gerne in die Richtung, wie kann man jetzt beispielsweise einen Prozess sequenzialisieren, und dann kann man so die einzelnen Schritte natürlich nachvollziehen. Weil parallel ist sicherlich so, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben also hier so 10, 15 Threads, dann haben Sie einen Multicore mit vielleicht 8 oder 16 Cores drin und jetzt passiert alles parallel. Und da ist es natürlich sehr schwierig jetzt als Nutzer jetzt auf den Programmcode zu schauen und zu sagen, ja, wie läuft jetzt mein Programm wirklich ab? Und eine Möglichkeit, da den Überblick besser zu erhalten, ist durch entsprechende Sequenzialisierung. Und Zielrichtung ist hier, ich habe hier meine partielle Kausalität, also meine partielle Ordnung, und die versuche ich zu einer linearen Ordnung zu machen. Und damit habe ich eine vollständige Sequenzialisierung. Und wenn man sich jetzt mal so eine Definition mal kurz anschaut, das Ganze, ich habe hier einen Prozess P1, der ist effektiv dann die Sequenzialisierung von einem zweiten Prozess, also hier mein P1, hier mein P2. P1 ist die vollständige oder ist die Sequenzialisierung. Und wenn ich also sagen kann, wenn zwei Ereignisse hier entsprechend schon eine Ordnung haben, Also in P2, wenn ich da schon eine, wenn die schon geordnet sind, dann müssen die natürlich auch geordnet sein bei P1. Das heißt, da übernehme ich es nur. Die Ereignismengen müssen gleich sein. Meine Abbildungen auf Aktionen müssen auch gleich sein. Und jetzt kann man natürlich sagen, die P1 ist sequenziell, wenn hier die, wenn es also aus P2 gebildet ist. Und wenn ich also hier keine Ereignisse mehr habe, die entsprechend parallel ausgeführt werden, dann kann ich sagen, das ist hier vollständig. Und jetzt ist natürlich so die Frage, ja, wie erreiche ich das Ganze? Und der Übergang von meiner partiellen Ordnung zur linearen Ordnung, da spricht man ja von dem topologischen Sortieren. Und das heißt also, der Übergang von partiell auf, also hier partiell auf linear. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie man das erreicht. Und das kann man auf relativ simple Weise, kann man sich das als Nutzer vorstellen. Nämlich, ich habe hier einen Beobachter. Und der Beobachter hält entweder die Ereignisse fest oder die zugehörigen Aktionen. Und den setzen Sie beispielsweise an die Ampel hin und dann hält er einfach die Ereignisse fest. Und dann habe ich effektiv ein sequenzielles Ablaufprotokoll. Das Problem ist natürlich, wenn ich die Beobachtung habe, also hier Beobachtung, unter Umständen mehrere das ist ein Q, sequentielle Abläufe möglich. Das heißt, je nachdem, wen Sie da hinsetzen, und wenn Sie sich daran erinnern, dass wir gesagt haben, ich habe drei Autos auf Spur 1, 2, 3, der eine zählt von 1 an und sagt, der erste fährt das erste weg, der zweite, dann der dritte. Der andere, der sieht das Ganze von unten, der sagt, na, der dritte fährt das erste weg, der zweite fährt das nächste weg und der erste fährt das letzte weg. Und damit habe ich natürlich die Situation, die parallele Aktionen, bei parallelen Aktionen habe ich ja zufällige Reihenfolge. Also hier parallele Aktionen. Das Ganze führt zu zufällige Reihenfolge. Und jetzt sieht man natürlich auch die Situation. Wie komme ich da wieder zurück, dass ich beispielsweise eine Sequenzialisierung habe? Wenn ich einen sequentiellen Prozess habe, und die Sequenzialisierung, die sind ja dann identisch, da komme ich natürlich leicht zurück. Wenn ich aber einen parallelen Prozess habe und ich habe nur eine sequentielle Ausführung, dann komme ich natürlich nicht zurück, weil ich die parallelen Ereignisse nicht erkenne. Und was ich brauche, wenn wir alle Sequenzialisierungen kennen, dann ist es so, dann kann ich natürlich auch wieder zurückkommen zu dem parallelen Prozess. Aber die Voraussetzung ist, ich muss alle Sequenzialisierungen kennen. Die müssen also wirklich alle sein, damit ich also hier auch erkennen kann, ob an entsprechenden Stellen parallele Aktionen bzw. parallele Ereignisse aufgetreten sind. Also hier ja, beschreiben wir das hin. Da, also alle Sequenzialisierungen Fixierungen daraus, Rekonstruktion. Des parallelen Prozesses. Und hier habe ich ja mal so diese Parallelisierung vom Fußgängerübergang. Und da habe ich ja jetzt hier, das waren ja parallele Ereignisse. Und also hier parallel. Aber ich habe hier eine beobachtete Reihenfolge. Und auf diese Art und Weise kann ich also hier mit Sequenzialisierungen arbeiten und habe natürlich mit einer Sequenzialisierung einen sehr viel besseren Überblick, was wann in welcher Reihenfolge geschieht. Und ich versuche also hier die Komplexität der Parallelität herauszunehmen, um entsprechend auch zu verstehen, wie die Abläufe sind. Und was man ja hier jetzt hat mit diesen Sequenzialisierungen bekommt, das sind diese Spuren. Oder Sie kennen es ja vom Englischen her, diesen Trace. Und ich kann das Ganze mittels solchen Spuren halt darstellen. Und jetzt kann man natürlich hergehen und kann sagen, naja, stelle ich jetzt Ereignismengen dar oder Sequenzen von Aktionen. Also man könnte hergehen, statt Ereignismengen Sequenz von Aktionen, weil wir haben ja gesagt, zu jedem Ereignis kann ich die zugehörige Aktion zuordnen. Und jetzt könnte natürlich ja hergehen und könnte dann dementsprechend auch meine Aktionen in eine Folge bringen. Und jetzt nehmen wir mal hierher, A sei die Menge der Aktionen, A plus ist eine endliche Folge von Aktionen, A unendlich wäre eine unendliche Folge von Aktionen. Beispielsweise haben wir ja gesagt, bei einem Betriebssystem habe ich ja eine unendliche Menge an Ereignissen, dann hätte ich natürlich auch eine unendliche Menge an Aktionen. Für jeden entsprechenden sequentiellen Prozess kann ich eindeutig so eine Folge von Aktionen zuordnen. Und jetzt kann man natürlich hierher gehen. Ich habe hier diesen Trace. P ist mein sequentieller Prozess. Und der geht je nachdem, ob ich einen endlichen Prozess habe, dann ende ich also hier in A+. Wenn ich einen unendlichen Prozess habe, dann ende ich in A unendlich. Ich starte hier mit einer leeren Spur. Dann nehme ich aus meiner Ereignismenge das erste Ereignis, nehme hier die Aktion, die dem Ereignis zugeordnet ist. Dann habe ich also hier, dieser Punkt ist die Konkatenation. Also einfach das hintereinander ausführen und nehme also hier das nächste Ereignis und krieg dann entsprechend die nächste Aktion und so weiter. Das bedeutet also hier, meine Spur ist effektiv eine Folge von Aktionen, die der Reihe nach hintereinander ausgeführt werden. Und auf diese Weise, wenn ich einen nicht sequentiellen Prozess habe, dann ist mein Q ein sequentieller Prozess und dann wäre das die Spur. Und effektiv, wenn es ein nicht sequentieller Prozess ist, dann habe ich nicht nur eine Spur, sondern dann habe ich natürlich mehrere Spuren. Und jede Spur repräsentiert eine Sequenzialisierung des Prozesses. Und man hat hier so die Situation, ich verwende also hier statt den Ereignismengen die Mengen der Aktionen, weil Aktionen sind natürlich etwas, was Sie hier kennen von dem Programm mit den Operationen. Und insofern ist es natürlich etwas einfacher für den Nutzer zu verstehen und zu sagen, okay, ich schaue mir die Operationen an, die so der Reihe nach ausgeführt werden. Das ist jetzt mal eine Möglichkeit, wie man sich das Ganze hier vorstellen kann. Und wenn man jetzt hier wieder zurückkommt, dann habe ich ja hier die Situation, Beschreibung des Systems, also hier Beschreibung des Systems, dann kann man sagen, gut, bei dem hier schaue ich mal an, Spuren als Prozesse. Also hier Spuren als Prozesse. Das war die Aktionsstruktur. Wenn ich aber jetzt hier das zweite mir anschaue, dann ist das Ganze durch Zustandsübergänge. Also hier durch Zustandsübergänge, die man hier jetzt hat verwendet anstelle von Ereignissen und Operationen. Ich beobachte nur die Zustände und wie sich die Zustände verändern. Das ist die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit mit den Petrinetzen, die kommt dann anschließend. Also hier immer in dem Fall bei den Aktionen als Zustandsübergänge ist es so, das Zustandsverhalten beziehungsweise die dynamischen Abläufe, die versucht man jetzt halt einfach durch die Menge der Zustände und die Zustandsübergänge zu modellieren. Und im letzten Fall hat man die Aktionen genommen und haben denen Ereignisse zugeordnet. In diesem Fall interpretieren wir die Aktionen so, dass wir ihnen Zustandsänderungen zuordnen. Also hier, das ist einfach eine ganz andere Sichtweise. Im Prinzip können Sie das eine oder das andere machen. Und wenn man jetzt halt mal so anschaut, wir machen das Ganze über nicht deterministische Zustandsautomaten. Und zwar schauen wir uns so einen Zustandsautomaten mal an. Das Ganze, ich habe hier eine Menge von Zuständen, mein Zustandsraum. Der kann natürlich auch durch mehrere Teilzustände charakterisiert sein. Ich habe hier meine Transitionsaktionen, die dazu führen, von einem Zustand in einen anderen Zustand zu führen. Nicht deterministisch bedeutet hier, in einem Zustand sind mehrere Transitionsaktionen möglich und ich habe auch die Möglichkeit, dass eine Transitionsaktion in unterschiedliche Nachfolgezustände führt. Ein deterministischer wäre so, dass ich dann natürlich genau festlege, ich gehe von dem Zustand S1 mit einer Aktion genau in den Zustand S2. Hier ist es so, da kann es mal so gehen, mal so gehen. Das heißt, ich habe eine gewisse Zufälligkeit. Vom Darstellen ist es so, ich habe hier Zustand, dann hier die Aktion und gehe hier in einen anderen Zustand über, wobei ich hier natürlich die Situation haben kann, dass ich hier nicht nur einen Zustand habe, sondern mehrere Zustände mit derselben Aktion. Das ist ja genau das hier. Man könnte dann hier das so hinschreiben. Also hier S0, dann hier mit A und dann gehe ich hier in S1 über. Und zusätzlich habe natürlich die Menge der Anfangszustände hier mit S0. Und wenn man hier so ein Beispiel anschaut mit dem Fahrkartenautomaten, dann ist so, gut, da sind wir dann bei der D-Mark und nicht beim Euro. Ich habe hier zwei Knöpfe, nämlich Kurzstrecke und normale Fahrt. Und der Automat gibt Wechselgeld zurück. Dann habe ich hier den Zustand, der setzt sich aus zwei Teilzuständen zusammen. Also hier der Zustand als Paar. Also hier Zustand als Paar. Und S1 ist die Wertemenge Wahl, kurz oder normal. Und hier S2 minus 1, 0, 1, 2. Das heißt also, die definieren mir entsprechend das Wechselgeld. Und wenn man sich also hier das anschaut, X ist Wahl, der Automat wartet auf die Wahltaste, dass die gedrückt wird. X kurz bedeutet, die Kurzstrecke wurde gewählt und X normal, die Normalstrecke wurde gewählt. Hier minus 1 heißt, ein D-Mark ist noch zurückzugeben. Hier 0, kein Geld mehr zurückzugeben bzw. einzuwerfen. Hier 1, ein D-Mark muss noch eingeworfen werden und hier müssen noch 2 D-Mark eingeworfen werden. Das heißt, was ich hier habe, ich habe hier Zustandswerte, die hier eine Rolle spielen. Und wenn man hier uns das anschauen von den Transitionen, die auftreten, WK, Wahl Kurzstrecke, Wahl Normalstrecke, 1 Euro, 1 Mark einwerfen, 2 Mark und so weiter. Das wären also hier so die Aktionen. Und wenn man die Zustandsübergänge jetzt sich anschaut, dann habe ich hier die Situation, das ist mein Ausgangszustand. Also hier wartet auf Geld oder wartet auf Wahl und kein Geld zurück. Das ist hier effektiv mein Zustand S0. Und dann, wenn ich also hier Kurzstrecke wähle, dann verlange ich also hier, dass 1 Mark eingeworfen wird. Wenn ich hier entsprechend 2 Markstücke einwerfe, dann ist kurz gewählt, aber ich muss noch 1 zurückgeben. Dann gebe ich hier 1 zurück und dann gebe ich das Geld und hier dann entsprechend die Karte zurück. Hier ist so, ich wähle hier normal, dann gebe ich hier 1 Mark ein, dann gebe ich noch mal 1 Mark ein, dann bin ich hier in dem Zustand 0 und dann entsprechend gebe ich die Karte aus. Ich gebe hier zunächst 1 Mark ein, gebe dann hier 2 ein und bin dann bei minus 1, gebe dann die 1 Mark wieder zurück und dann die Karte zurück. Und so sieht man schon, dass ich hier damit so die Abläufe jetzt im System durch Zustandsübergänge repräsentiere. Und kann hier so eine Aktionsspur mir definieren. Und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, ich habe hier den Zustandsautomat, ich habe hier meine Zustände, habe hier meine Aktionen, habe hier, also hier, das sind meine Zustände, das sind meine Aktionen, habe hier meine Zustandsübergangsdefinition, also die Definition der Zustandsübergänge und das ist mein Startzustand. Und da ist es jetzt so, das Ganze ist halt deterministisch, wenn ich hier halt nur einen Nachfolgezustand halt habe. Und wenn ich mir das Beispiel hier anschaue, jetzt hat aus dem Bereich Programm, dann schaut es ja so aus, ich habe hier das Programm, das man also hier die Fakultät berechnet, Y1, X10 und dann lasse das halt laufen und im Grunde genommen sieht man das Programm, berechnet man die 10 Fakultät. Und jetzt habe ich natürlich hier sozusagen eine Reihe von Aspekten, die hier eine Rolle spielen. Ich habe hier auf der einen Seite Aktionen, ich habe auf der anderen Seite Ereignisse, wie man sie entsprechend bei den Ereignisstruktur bzw. Ereignisspuren betrachtet hat. Und dann habe ich natürlich hier die Zustände für X und Zustände für Y. Man kann also hier sagen, Zustand des Programms ergibt sich aus Zustand von X und Y. Und jetzt schauen Sie sich an, Y gleich 1, dann der Zustand von X ist undefiniert, in der Speicherzelle ist 1 drin. Zweites Ereignis, X gleich 10, hier steht die 10 drin, da ist die 1 drin. Das ist genau das, was man ja beim Core-Dump macht, nämlich man macht einen Speicherauszug. Hier ist so, ich habe eine Abfrage, ist X größer 0? Und jetzt sieht man hier, das ist zwar ein eigenes Ereignis, das A1, aber ich habe hier keine Veränderung von meinem Speicher. Das heißt, der Zustand bleibt gleich. Und entsprechend geht es dann weiter, wenn ich also hier das x, y ist gleich x mal y, dann habe ich natürlich hier in y einen anderen Wert drin. Das heißt, ich habe hier entsprechend einen Zustandsübergang und eine Zustandsveränderung und so weiter, bis ich also hier bei dem entsprechenden C-Fakultät ist. Und jetzt kann man natürlich sich überlegen, ist es ausreichend, so wie wir das hier modelliert haben? Oder könnten Sie sagen, ich betrachte nicht nur Zustand X und Y, sondern ich betrachte zusätzlich noch Sachen. Wenn Sie zusätzlich Sachen betrachten würden, was würden Sie da betrachten? Sie könnten jetzt hergehen und sagen, Sie betrachten den Program Counter. Und der Program Counter, der verändert sich natürlich mit dem Ablauf hier im Programm. Und Sie bekommen dann natürlich auf Maschinenebene, auch wenn Sie beispielsweise hier dieses X größer 0 mit Fragezeichen durchführen, haben Sie natürlich hier eine Veränderung. Sie könnten jetzt hierher gehen und das PC, also den Program Counter oder Befehlszähler betrachten, dann hätten Sie natürlich hier auch einen Zustandsübergang. Und dann könnten Sie diesen Zustandsübergang natürlich auch reflektiert sehen. Bei den Ereignisstrukturen hatte ich den, aber bei den Zuständen nur für X und Y habe ich es nicht. Und drum müsste natürlich, wenn ich das sehen will, muss ich natürlich hier zusätzlich entsprechende Variable hinzufügen, wie den Program Counter. Gut, so viel dazu. Jetzt können wir noch Konflikte anschauen. Und hier geht es darum, dass man sich überlegt, welche Zustandsänderungen bzw. welche Aktionen können parallel stattfinden. Also hier, das ist so die Frage, die sich hinter dem Ganzen verbirgt. Und man möchte natürlich wissen, was kann man hier parallel ausführen, weil das können Sie natürlich parallelisieren und können unter Umständen Ihre Multi-Core-Architektur auch entsprechend effektiv nutzen. Und jetzt kann man hier das Beispiel hier mal anschauen. Ich habe hier beispielsweise zwei Aktionen, 1 und 2. X ist gleich x plus 1 und hier x ist gleich 2 mal x. Und jetzt muss man sich natürlich das so vorstellen, wie das hier abläuft. Man hat hier ein Lesen von x. Dann habe ich hier das Verändern. Und dann habe ich hier das Schreiben von x. Das heißt also hier, eine Anweisung, wie Sie die jetzt in Java oder in C hinschreiben, die besteht im Endeffekt auf Maschinenebene durch eine Menge von Teiloperationen oder Teilmaschinenbefehle. Und diese stehen natürlich jetzt in Konflikt zueinander. Weil, wenn Sie jetzt die Sachen parallel durchführen, dann könnten Sie sagen, der macht jetzt Lesen von x, macht Verändern von x, aber gleichzeitig macht der jetzt auch ein Lesen von x. Der macht jetzt hier dann ein Schreiben von x, schreibt den neuen Wert raus. Der macht hier dann dieses Verändern und Schreiben. Und jetzt kann man sagen, alles was 1 hier gemacht hat, das ist verloren, das verschwindet. Und das wird überschrieben von der Anweisung 2. Und vielleicht hat sich der Programmierer da gedacht, ja, zuerst machen wir das hier und dann machen wir das hier. Zuerst wird x inkrementiert und dann irgendwann ein Stück später wird das Ganze multipliziert mit 2. Und man sieht hier schon, diese Operationen stören sich gegenseitig. Und wenn die parallel ausgeführt werden, wenn ich also hier die Zustandsänderung nicht eindeutig definieren kann. Und in dem Sinne habe ich also hier eine Störung zwischen den beiden Aktionen. Jetzt ist man da natürlich nicht zufrieden, in dem Sinne, dass man sagt, naja, jetzt habe ich eine Störung, aber was kann ich machen? Und die Frage ist natürlich jetzt halt, ich könnte natürlich als Programmierer ja hergehen und könnte dann beispielsweise heute störungsfrei programmieren. Das ist ganz gut und schön und hat aber möglicherweise Konsequenzen, dass man ja typischerweise dann als Programmierer, wenn man irgendwie so den Überblick über die Parallelität verliert, dann geht man so in die Richtung konservativ programmieren und versucht jetzt das Ganze natürlich sehr stark zu reduzieren und von sich aus schon zu sequenzialisieren. Dann verliere ich natürlich einen Schuss Parallelität. Und das ist ja genau das, was beispielsweise auch, oder was ja ein bisschen in die Richtung geht, ich habe hier die ganze Multicore-Architektur. Gut, wenn ich unterschiedliche Prozesse habe, die parallel laufen können, dann funktioniert das natürlich, weil die halt parallel laufen können. Wenn ich aber jetzt so eine massive parallele Umgebung habe wie im LAZ, dann versucht man natürlich möglichst viel von einem Programm auch parallel auszuführen. Und da gibt es einmal die Möglichkeit, dass Sie das halt überprüfen können von den Kriterien für Störungsfreiheit. Und zwar, dass Sie hier hergehen können und sozusagen den Vorbereich und Nachbereich einer Operation sich anzuschauen. Und das hier sind im Grunde genommen die Belegung der Zustandsvariablen. Und jetzt haben wir ja vorher gesagt, auf der rechten Seite lese ich, auf der linken Seite von einer Anweisung schreibe ich. Und jetzt kann man natürlich hier sagen, ich habe den Vorbereich, das ist hier das Ganze, die Variablen, die gelesen werden. Und der Nachbereich sind die Variablen, die geschrieben werden. Wenn ich mir jetzt die beiden Anweisungen anschaue, also meine Aktionen, x ist gleich x plus 3y plus z, dann ist der Vorbereich hier x, y und z. Der Nachbereich ist x. Hier bei der zweiten Anweisung ist y der Nachbereich und x der Vorbereich. Und jetzt sieht man schon, es gibt hier eine Überlappung. Das heißt also, ich habe eine Überlappung hier zwischen den beiden und ich habe auch eine Überlappung hier zwischen dem VA1 und VA2. Das heißt also hier Überlappung. Und damit kann ich also sehr schön bereits sehen, dass hier ein Potenzial existiert für Konflikte. Und es gibt so die Definition der Störungsfreiheit, und zwar für die zwei Situationen. Ich habe die zwei Bedingungen, speziell dann die Bedingung 2 ist die Bernstein-Bedingung, aber oft ist es so, dass beide unter Bernstein laufen, hat nichts mit dem Bernsteinzimmer und sonst was zu tun. Hier, ich habe entweder, also diese Bedingungen, entweder ich habe eine genau wohl definierte Reihenfolge, E1 vor E2 oder E2 vor E1, wenn die parallel sind, also hier, das ist die Situation E1 parallel E2, dann habe ich also hier, dass der Vorbereich bzw. Nachbereich überschneiden sich nicht. Also hier Vorbereich und Nachbereich überschneiden sich nicht. Das hängt ja davon ab, was Sie an Operationen ausführen. Wenn Sie beispielsweise entsprechend darauf aufbauen natürlich und sagen, ich lese den Wert, wie wir das vorher hatten, und die beiden Operationen sind leicht zeitlich versetzt, dann haben Sie die Situation, der eine liest den Wert 10, der andere liest den Wert 10, der andere inkrementiert das Ganze um 1, erwartet, dass dann 11 in der Speicherzelle drin steht, der andere multipliziert es mit 2, habe ich 20 und am Schluss schreibt man diese 20 rein. Alles, was die Operation 1 gemacht hat, ist weg. Das heißt, es wird nicht mehr reflektiert. Es kann sein, dass von der Programmierung her, dass das okay ist. Weil man sagt, die zweite Operation ist viel wichtiger, die erste ist vollkommen irrelevant in der Situation. Aber das kann natürlich jetzt so ein automatischer Erkenner, kann das ja nicht erkennen. Sondern das ist ja eine semantische Interpretation von der Operation. Das können Sie als Programmierer können sagen, das eine ist wichtiger als das andere und damit kann der das überschreiben. Aber das kann natürlich in dem Sinne ein Programm nicht machen. Und wo diese Bernstein-Bedingungen eingesetzt werden, das sind zum Beispiel genutzt bei parallelisierenden Compilern. Parallelisierenden Compilern. Und da geht es halt darum, dass ein Programm, der parallelisierende Compiler Ihr Programm interpretiert und entsprechend der Compiler ist ja auch einer, der beispielsweise Operationen umsortiert. Weil wenn Sie dran denken, also die Leute, die in Rechnerarchitektur ja waren, die kennen ja das, dass es ein Pipelining gibt. Das heißt, Sie haben hier immer diese Folge von Operationen. Die Folge von Operationen, die funktioniert natürlich nur dann, wenn nicht die Operation 10 unmittelbar auf dem Ergebnis von Operation 9 aufbaut. Weil wenn ich jetzt so eine Pipeline habe mit vielleicht 5 Schritten, dann nützt mir das ja nichts, weil erst im 5. Schritt das Ergebnis von Operation 9 zur Verfügung steht. Aber die Operation benötigt es bereits zu einem früheren Pipeline-Schritt. Und deshalb ist so, dass so ein Compiler natürlich hergeht und möglichst die Operationen umsortiert, um entweder die Pipelines gut zu nutzen, die Sequenzen, oder auch parallele Ausführung von Programmen. Und diese parallele Ausführung von Programmen, da geht er natürlich her bei diesen Operationen und Anweisungen, schaut sich nach, ob hier Konflikte bezüglich Vor-Nachbereiche sind, ob hier eine Reihenfolge durch den Programmierer festgegeben ist. Wenn keine Konflikte sind, dann kann man natürlich die Sachen parallel ausführen. Und damit hat man natürlich möglicherweise einen maximalen, sage ich mal, Performance-Zugewinn, wenn ich hier die Sachen auch parallel hier ausführen kann. Gut, das wäre das hier. So viel dazu. Das waren jetzt hier mal, wenn Sie dran denken, Traces, Ereignisse, hier einfach Zustandsübergänge. Und die dritte Möglichkeit, das ist jetzt so der Modellierung, die Ihnen zur Verfügung stehen, ist die Möglichkeit, das Ganze als Petrinetze darzustellen. Petrinetze, das ist eine grafische Beschreibungsmethode. Und Sie versuchen jetzt einerseits die Struktur von Ihrem Programm grafisch darzustellen plus das Verhalten. Weil normalerweise, wenn Sie jetzt sagen würden, naja, ich mache es wie beim Zustandsübergang, ich mache sowas, ich habe Knoten und ich habe Operationen, dann habe ich ja hier mehr oder weniger eine statische Beschreibung. Aber ich habe noch keine zeitlichen Ablauf. Und das ist genau das, was man hier versucht, mit dem Petrinetz zu machen, nämlich, dass ich auch dynamische Abläufe darstellen kann und dass ich mit dem Petrinetz in die Richtung auch gehen kann, dass ich sagen kann, ich drücke auf den Knopf und dann lasse ich mein grafisches Netz ablaufen und versuche daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Nämlich in dem Sinne, gibt es Konflikte, gibt es irgendwelche Teile in meinem grafischen Bereich, die überhaupt nie angesprochen werden oder verwendet werden, warum werden die nicht verwendet. Das heißt, ich kann da eine Reihe von Erkenntnissen gewinnen. Gehen wir mal so der Reihe nach vor. Das wurde schon vor langer, langer Zeit entwickelt von einem Herrn Petri. Das war früher, der war Mitarbeiter bei der GMD, mathematische Datenverarbeitung, aber man muss dazu sagen, es gibt es nicht mehr. Und das ist schon vor längerer Zeit von der Fraunhofer Gesellschaft übernommen worden. Und also schon in den, glaube ich, irgendwie entweder Ende der 80er Jahre oder Anfang der 90er Jahre. Und das Ganze von der Theorie her ist es darin zu sehen, so eine Theorie, um also nebenläufige Systeme zu analysieren und bestimmte Eigenschaften herauslesen zu können. Das Petrinetz besteht also aus, ist ein Graph, und zwar ein gerichteter Graph, und es hat zweierlei Knoten. und entsprechend Kanten. Bei den Knoten ist es so, wenn man das Ganze hier mal her anzeichnet, ich habe hier beispielsweise diese Transitionen, da schreibe ich jetzt nur T hin, und dann habe ich Stellen. Und die Stellen zeichnet man typischerweise als Kreise, und ich habe hier gerichtete Kanten, das heißt also hier, das sind Stellen. Und ich habe also hier immer Pfeile. Und ich kann auch sowas haben, dass man hier sagt, das führt hier wieder rein. Wichtig an dem Ganzen ist so, dass hier die Kanten, die führen entweder von einer Stelle zu einer Transition oder von einer Transition zu einer Stelle. Ich habe keine Kanten von Transition zu Transition. Ich habe keine Kanten von Stelle zu Stelle. Das heißt, ich habe immer von einer Art zur anderen Art. Und damit habe ich aber jetzt nur die Struktur. Und wie das Ganze abläuft, in dem Sinne, dass ich sage, naja, ich habe hier eine Softwarekomponente Modul 1, ich habe hier ein Modul 2, wenn der aus, und dann habe ich hier eine Ausführung und dann habe ich hier einen anderen Zustand. Was man deshalb braucht, das sind sogenannte Tokens. Und diese Tokens, die platziert man auf diesen Stellen. Und deshalb spricht man bei den Stellen auch von Plätzen. Und die Tokens, die sind hier, residieren hier. Und wenn diese Transition schaltet, dann entfernt hier dieses Token und platziert es in dieser Stelle hier rein. Und das ist genau das, was man jetzt hat, was man unter dem Schalten hier versteht. Das heißt, ich habe hier dieses dynamische Verhalten. Dieses dynamische Verhalten bedeutet hier das Schalten von einer Transition, und man spricht hier von diesen Schaltregeln, nämlich die Belegung von meinen Stellen, die ändert sich. Man könnte also hierher gehen, dass man hier die Knoten, die Kreise oder Stellen, die wird man hier als Zustände bezeichnen. Und in dem Sinne ist so ein die Zustände sind durch die Belegung der Stellen gegeben. Nämlich wie viele Tokens habe ich am jeweiligen Stellen zugeordnet. Und die Firing Rules oder Schaltregeln bedeutet, wann ist eine Transition, also hier wann ist Transition schaltbereit. Und da werden wir unterschiedliche Situationen sehen. Beispielsweise hier haben wir gesagt, wenn hier ein Token ist oder Marke, wenn hier ein Token ist, da eins, dann ist T schaltbereit und dann wird es hier ein Token generieren. Das sieht man schon auch eine Eigenschaft. Tokens bedeutet nicht, dass ich immer die gleiche Anzahl von Tokens in meinem Petri-Netz habe, sondern hier mache ich aus zwei Tokens mache ich einen. Und genauso kann ich natürlich das Umgekehrte machen. Ich kann aus einem Token mehrere andere Tokens generieren. Und später werden wir noch sehen, dass ich hier an diese Kanten auch Kantengewichte haben kann. Das heißt, wie viele Marken bzw. wie viele Tokens verbrauche ich? Und bei dem Teilbereich wie viele Tokens generiere ich. Das werden wir aber später an dem Beispiel nochmal konkret sehen. Und wenn wir jetzt das Beispiel hier, das eine hier anschauen von der Materialverwaltung, die grobe Modellierung, dann bedeutet das hier, ich habe meine Stellen hier und die repräsentieren, kann man sagen, Zustand. Die Transitionen hier, die repräsentieren Aktionen. Also hier Aktion. Und jetzt gehe ich halt her und platziere mir hier ein Token rein. Das ist sozusagen mein Start-Token. Diese Transition kann jetzt schalten. Wenn hier nichts angegeben ist, dann wird immer 1 genommen. Und jetzt ist so, ich nehme das hier weg. Ich generiere einen Token hier. Generiere einen Token hier. Damit ist diese Transition schaltbar. Dann nehme ich hier das weg und generiere hier Neues. Diese Transition, die ist jetzt schaltbar, weil ich hier die beiden Tokens habe, hier und hier. Und dann nehme ich die weg und generiere hier den entsprechenden Zustand Waren. Und man sieht so die Reihenfolge, dass ich damit eine Dynamik auch reinbekomme. Und wir werden später auch sehen, dass ich damit auch Sachen modellieren kann, nämlich Zufälligkeit. Und wenn beispielsweise mehrere Transitionen schaltbar sind, aber gegenseitig Token verbrauchen, dann wird durch das Petri-Netz nicht festgelegt, in welcher Reihenfolge geschalten wird, sondern es kann mal so und kann mal so passieren. Genauso wie man das in einem System hat, es kann zufälligerweise das oder zufälligerweise jenes passieren. Und vielleicht jetzt so die offizielle Definition, weil das Ganze war ja jetzt mehr oder weniger so ein bisschen informell, die mathematische Definition. Ich habe hier eine endliche Menge von Stellen, Places. Ich habe eine endliche Menge von Transitionen. Die beiden Mengen sind disjunkt. Das heißt, die Knotenmenge, die S-Menge und die T-Menge haben keine Knoten gemeinsam. Und dann habe ich diese Flussrelation. Und da ist so, hier, das definiert das Schalten. Also hier definiert Schalten. Und das muss man sich jetzt hier so vorstellen. Ich habe ja hier mein T, ich habe hier mein S, dann habe ich hier wieder mein S. Das heißt also hier, gehe ich wieder in das S rein. Und das ist genau das, dass ich hier, ich gehe, habe S und T, nehme hier was und dann T und S und gehe hier rein. Wobei das natürlich hier entsprechend Mengen sein können, genauso auch hier Mengen. Und dann habe ich hier die Definition von Vor- und Nachbereich. X kann hier eine Stelle oder Transition sein. Also hier X kann Stelle oder Transition sein. Und dann gehe ich also hier, der Vorbereich ist alle dieser Ys, die laut Flussrelation davor sind. Wenn ich jetzt X, dieses T nehme, dann gehört das hier. Das ist der Vorbereich. Wenn ich X als T nehme und den Nachbereich, dann ist das natürlich der Teil hier. Das ist der Nachbereich. Und ich habe also hier Vorbereich von T, Nachbereich von T. Und der wichtige Punkt, wenn ich das Beispiel hier anschaue, die Bestellaufnahme, dann war ja der Vorbereich von der Grafik, wenn Sie das anschauen, die Bestellung. Also Bestellaufnahme war ja eine Transition. Der Nachbereich ist der Produktionsauftrag und der Lieferauftrag. Also wenn, das können Sie jederzeit in der Grafik, sehen Sie das ganz. Verfeinerung. Weil so ein Petrinetz ist ja relativ komplex und umfangreich. Das kann ja natürlich auch peu à peu in verfeinern. Das heißt also hier, ich habe hier, sag, das ist eine Transition und das verfeinere ich in eine Menge von Teiltransitionen oder eine Teilstruktur. Oder meine Stelle zerlege ich in eine Menge von Teilstellen. Und wenn man jetzt hier das mal anschaut bei der Verfeinerung, Ausgangspunkt war hier die Transition Auslieferung. Und das hier, das war eine Transition, gell? Genau. Das war hier eine Transition. Und jetzt ist natürlich so, wenn Sie das verfeinern, dann hat man ja hier, das sah ja so aus, dass man gesagt hat, ich habe hier eine Transition, da geht ein Link von einer Stelle rein, von einer Link von einer Stelle Lager und es geht wieder raus, eine Kante zu einer Stelle. Und das muss man natürlich bei der Verfeinerung berücksichtigen. Das heißt, diese Links oder diese Kanten, die müssen natürlich jetzt zu Transitionen führen. Also hier muss zu einer Transition führen. Ich muss also beim Verfeinern muss ich darauf achten, dass der Charakter von einer Kante erhalten bleibt. Ich kann jetzt nicht hier verfeinern und sagen, naja, ich habe hier an der Stelle jetzt beispielsweise an der Stelle eine Stelle. Das geht nicht. Sondern da muss ich bei der Verfeinerung ganz konsequent darauf achten, dass ich hier diese Semantik der Kanten, die hier reinkommen oder hier rausführen, dass die erhalten bleiben. Und dass ich hier keine entsprechenden Verwirrungen schaffe. Wichtig bei den Sachen ist so, es gibt da entsprechende Tools und also solche Werkzeuge. Wenn ich da eine Verfeinerung durchführe, dann ist natürlich schon so, dass diese Werkzeuge die Semantik der Kanten natürlich garantieren. Und wenn Sie jetzt hier eine Stelle hier machen, dann würde eine Stelle zu einer Stelle führen, dann würde er natürlich sagen, geht nicht. Und dann ist es kein Petrinetz mehr. Hier, das Ganze ist so, mit dieser Definition habe ich ja jetzt nur die statische Struktur. Und solange ich keine Marken habe oder keine Tokens, habe ich ja keine Dynamik drin. Und diese Dynamik, das ist halt etwas, was man so mit der Markierung hier macht. Da können wir noch hergehen, weil das noch relativ trivial ist. Die ersten Teile, ich habe hier entsprechende Abbildungen. Die Abbildung C definiert mir die Kapazität. Wenn nichts angegeben ist, also Default, kann man sagen, unbeschränkte Kapazität. von einer Stelle. Dann habe ich die Gewichtung der Kanten, die den entsprechenden Kanten von Stelle zu Transition oder von Transition zu Stelle ist. Default ist 1, wenn nichts angegeben ist. Dann kann man hier sagen, von den entsprechenden Stellentransitionsnetz. Das heißt, was wir hier sagen, ich habe hier eine natürlichzahlige Markierung der Stellen und diese Markierung, die muss immer kleiner als die Kapazität sein. Also hier Markierung einer Stelle immer kleiner Kapazität. Und wenn Sie jetzt nur die 0 oder 1 zulassen, dass man sagt, an einer Stelle ist entweder keine Marke oder kein Token oder ist ein Token und das ist das Maximale, dann hat man natürlich ein Boolsches Netz oder man bezeichnet das Ganze auch als Bedingungsereignisnetz. Und entsprechend auf diese Weise habe ich die Kapazität gleich 1 von den entsprechenden Stellen. Natürlich bei den Gewichtungen von den Kanten habe ich auch 1, aber ich habe bei den Stellen, bei der Markierung entweder nur 0 oder 1 vorhanden. Und dann spricht man also hier von dem Boolschen Netz. Manchmal liest man auch den Begriff Bedingungsereignisnetz. Okay, an der Stelle wird man hier stoppen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Dankeschön.